Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 15. Dezember 2025, kurz nach 22 Uhr. Die US-Börsen dann also jetzt auch im Feierabend. Und ich versuche mich heute wirklich mal deutlich kürzer als üblich zu fassen. Aus dem einfachen Grund, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich hatte schon Donnerstag, Freitag letzte Woche so eine etwas schwerere Erkältung. Deswegen gab es dann auch am Donnerstag kein YouTube-Video, weil ich da sonst sehr vor der Kamera geschwitzt hätte, sage ich mal. Also das kam schon so ein bisschen raus. Dachte dann, ich kann das übers Wochenende auskurieren, aber dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, so kurz nach Mitternacht, begann dann mein Zahnweh zu tun. Und da war ich dann am Sonntag beim zahnärztlichen Notdienst. Gott sei Dank gibt es sowas hier in Trier. Die haben das Geröntgen schon festgestellt, dass ich eine Kieferknochenentzündung habe. Und sie konnten da selbst auch nicht viel machen, außer erstmal Antibiotika verordnen. Und ich sollte dann heute sofort zum Zahnarzt. Da war ich dann heute Morgen und der hat dann auch zusätzlich zur Unterstützung ein Loch in den Kiefer gebohrt. Also wer sich da auskennt, der wird wissen, gab da auch eine, eine etwas stärkere Betäubung. Und das war alles nicht so schön. Und heute Mittag hätte ich den Podcast auch gar nicht sprechen können, weil da alles da noch taub war, aber mittlerweile geht's. Nichtsdestotrotz, es tut natürlich weh, auch wenn ich natürlich Schmerztabletten genommen habe und deswegen, wie gesagt, versuche ich mich kürzer zu fassen. Dennoch möchte ich das aktuelle Marktgeschehen besprechen und beginne natürlich mit den Kryptos, die heute etwas stärker wieder einmal unter dem Wochenende haben die Bären versucht anzugreifen, haben den Bitcoin teilweise unter die Marke von 87.000 drücken können, nachdem er letzte Woche noch die Marke von 94.000 attackiert hatte. Und wenn er über die 95.000 gekommen wäre, hätte sich das Chartbild aufgehellt. Dem war aber nicht so. Und jetzt notieren wir sogar unterhalb der Marke von $86.000, aktuell 85.700. Die Bullen halten immer wieder dagegen, aber die Bären scheinen derzeit noch stärker zu sein. Was insofern kurzfristig ein bisschen überraschend ist, denn wir haben im Prinzip jetzt soweit alles durch. Wir haben die FOMC-Sitzung gehabt in den USA, wir haben die Zinssenkung, die erwartet war, bekommen. Es war ebenfalls wie erwartet eine hawkische Zinssenkung, das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich im Januar nicht direkt eine weitere folgen, wenngleich es nicht so hawkig sogar geworden ist, wie man es im Vorfeld erwartet hat. Es gibt mittlerweile auch viele FOMC-Mitglieder, die sich äußern, beispielsweise Susan Collins von der, ich glaube, Boston Fed hat sich heute dahingehend geäußert, dass sie die Zinssenkung noch mitgetragen hat, aber es war ein sehr knapper Call bei ihr. Sie sieht die Inflationsprobleme als durchaus gravierend. Sie sieht aber die Schwäche des Arbeitsmarktes derzeit als das etwas größere Problem. Deswegen hat sie diese Zinssenkung nochmal mitgetragen. Aber sie möchte jetzt erst weitere Inflationsdaten abwarten. Und nur wenn sich die Inflationsentwicklung abschwächt, wäre sie bereit, weitere Zinssenkungen mitzutragen. Ansonsten gab es ja auch drei Abweicher von den insgesamt 12 Stimmberechtigten. Okay, Steven Mnuchin, den können wir ein bisschen außen vor lassen. Das ist ein Trump-Mann, der wollte eine noch stärkere Zinssenkung. Jeffrey Smith hatte das letzte Mal schon die Zinssenkung nicht mitgetragen, also auch das ist insofern nichts Neues, aber es kam jetzt auch noch Austin Goolsbee dazu, der ebenfalls hier diese Zinssenkung nicht mittragen wollte und er hat sich dahingehend aber jetzt geäußert, dass das nicht als so hawkischer Schritt interpretiert werden sollte, denn er war einfach der Meinung, es würden Wirtschaftsdaten fehlen, weil aufgrund des Shutdowns ja auch nicht alles vorlag. Und deswegen hätte er lieber noch aktuelle Wirtschaftsdaten abgewartet, um die Entwicklung besser einschätzen zu können. Warum er dann dagegen stimmt und sich nicht beispielsweise einfach enthalten hat, gut, das ist dann die große Frage. Aber alles in allem war es natürlich dann am Ende eine Zinsentscheidung mit drei Gegenstimmen. Okay, einer wollte sogar einen größeren Zinsschritt, wie gesagt, und der Mirren wollte das ja zuletzt immer. Nichtsdestotrotz war es eigentlich nicht so negativ für die Kryptos und tatsächlich haben sie ja zunächst auch mal positiv reagiert, konnten sich aber nicht durchsetzen. Jetzt schwebt halt noch das Damoklesschwert Japan über dem Markt. Die Zinssitzung dort am 17. und 18. Dezember, glaube ich. Weiß jetzt nicht genau durch die Zeitverschiebung, wann das dann genau bekannt gegeben wird, müsste man mal nachgucken. Ist auf jeden Fall nicht mehr so lange hin. Und eigentlich ist auch klar, was da passiert. Die japanische Notenbank, die Bank of Japan, hat derzeit ihren Leitzins bei 0,5%. Das auch schon seit längerer Zeit. Er war, glaube ich, 7 Jahre oder waren es sogar 8 Jahre negativ. Bei minus 0,1, aber er wurde schon inzwischenzeitlich mehrfach erhöht, aber jetzt in den letzten 7 Sitzungen glaube ich nicht mehr. Jetzt will man weiter erhöhen auf dann 0,75% und damit hängt man immer noch dem Markt hinterher, also ist immer noch behind the curve, weil die kurzfristigen japanischen Staatsanleihen, also die zweijährigen, die notieren derzeit bei knapp über 1%. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt schon einen großen Zinsschritt vornehmen, aber die Bank of Japan will da behutsam vorgehen. Grundsätzlich ist das natürlich Gegenwind für die Kryptos. Erstens, Zinserhöhungen bedeuten eher weniger Liquidität. Das ist natürlich erst schon mal schlecht. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es diesen Carry-Trade eben über Jahrzehnte gab und ja immer noch gibt. Das heißt, man hat sich von Seiten der Big Boys günstig Kredit in Japan besorgt, in Yen, hat diese dann in Dollar eingetauscht, was auch den Yen dann geschwächt hat und ist dann auf Shoppingtour in Amerika gegangen. Natürlich weniger bei Kryptos, mehr bei Tech-Aktien, aber die sind ja so ein bisschen miteinander verbandelt, auch was die Kursentwicklung zuletzt angeht. Und insofern, er könnte natürlich ein abruptes Ende des Carry-Trade für Turbulenzen, insbesondere im Technologiesektor, sorgen. Auf der anderen Seite, die japanische Notenbank ist zuletzt, wie gesagt, behutsam vorgegangen, hat ja im August 2024 auch schon mal erlebt, was passiert, wenn sie nicht so behutsam ist. Also insofern glaube ich nicht, dass sie den Markt schocken will. Und wenn man es mal genau nimmt, dann hat der Chef der japanischen Notenbank zuletzt gesagt, man nähert sich jetzt so langsam dem Zinsniveau, wo eine Inflation von 2% dann ziemlich sicher erscheint, also dass die dahin läuft. Aktuell liegt es ja noch bei etwa 3,3%. Und dieses neutrale Zinsniveau, was man da anstrebt oder was dann so ein bisschen die Inflation in Richtung des 2%-Ziels in Japan senken sollte, das hat er so im Bereich bei 1,25% gesehen. Jetzt sind wir aktuell bei 0,5%. Die japanische Notenbank wird auf 0,75% erhöhen. Das heißt, danach sind dann vielleicht noch zwei weitere Zinsschritte möglich, wobei das auch wahrscheinlich sich über einen längeren Zeitraum hinstreckt. Wobei, wenn man sich anschaut, dass die zweijährigen japanischen Staatsanleihen eben schon bei 1% rentieren, dann dürfte die nächste Zinserhöhung nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Aber dann anschließend könnte es sich schon langsam beruhigen. Und bei 1,25 sieht man derzeit eigentlich das Top. Ich könnte mir sogar auch 1,5% vorstellen als Top. Aber generell glaube ich, die strukturellen Probleme Japans, dass man dort eben eine sehr alternde Gesellschaft ist und auch ja im Prinzip gar keine Migration zulässt, die sind nach wie vor gegeben. Deswegen hat man deflatorischen Druck. Dazu kommen technologische Entwicklungen, damals das Internet, jetzt die KI, die ebenfalls eher deflatorisch wirken. Also insofern sehe ich da jetzt nicht das ganz große Ding, dass Japan da die Leitzinsen auf 4-5% oder höher anheben müsste. Das kann die japanische Notenbank eigentlich auch nicht, denn dann wäre der japanische Staat, der ja der höchst verschuldete der Welt ist, dagegen sind ja selbst die Amerikaner Waisenknaben, kann das eigentlich nicht tun. Insofern, ja, verstehe ich nicht ganz diese ganze Unruhe. Klar ist das jetzt nicht positiv, wenn die japanische Notenbank die Zinsen vielleicht noch jetzt in Kürze einmal und danach vielleicht noch ein bis zweimal erhöht. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang und es dürfte den Carry-Trade auch nicht komplett platzen lassen. Klar, wir hatten hier 7-8 Jahre lang Negativzinsen, minus 0,1%, um genau zu sein. Wir hatten aber den Carry-Trade, den gibt es, glaube ich, schon seit 40 Jahren, wenn nicht länger. Und teilweise gab es den halt auch in der Zeit, wo die Zinsen noch bei 2% und so lagen. Und insofern, wie gesagt, glaube ich nicht, dass das jetzt für die ganz großen Turbulenzen sorgen sollte. Aber bei den Kryptos weiß man nie und dementsprechend gilt, bis die japanische Notenbank da durch ist und bis man auch weiß, wie sie da kommuniziert, muss man hier noch vorsichtig sein, zumal sich die Charts derzeit, wie gesagt, eintrüben. Klar, man kann sagen, bisher ist beim Bitcoin noch nicht viel passiert. Der Bereich 87.000, 88.000, der hat jetzt erstmal nicht gehalten. Es gibt weiteren Support bei 85.000, da sind wir schon nah dran. Dann weiteren Support im Bereich 80.000, 78.000. Also da sollte er dann auch bald nach oben drehen. Auch die anderen, Ethereum und insbesondere die Altcoins, die ja im Moment kein Mensch mehr will, da sieht es auch nicht besonders gut aus. Aber auf der anderen Seite, ja, wie war es denn 2021? Im Hype hat man sich darum geprügelt, welchen schrottigen Altcoin, und das waren damals viele schrottigen Altcoins, man denn jetzt noch kauft. Hauptsächlich da Metaverse aufgrund der Umbenennung von Facebook in Meta-Plattforms damals. Zuckerberg hat mittlerweile wohl eingesehen, dass das Metaverse nicht so der große Erfolg wird, stellt das immer mehr ein. Dementsprechend auch im Prinzip mehr als die Hälfte, ich glaube bis zu zwei Drittel dieser ganzen Metaverse-Projekte sind inzwischen quasi tot. Und ja, damals war Euphorie und wenn man jetzt ein, zwei Jahre weitergeschaut hat, hatte man dann deutlich tiefere Kurse. Jetzt ist aktuell, ja, ich will jetzt noch nicht von Depression sprechen, aber insbesondere bei den Altcoins ist man nicht mehr so weit davon weg. Also insofern, wie gesagt, ich würde die Kryptos nicht abschreiben, tue das nach wie vor definitiv auch nicht und kann mir vorstellen, dass es hier bald dreht, was man auch sagen muss. Das letzte Mal, als die Stimmung schlecht war oder ähnlich schlecht war, das war seinerzeit, als FTX pleite ging. Und da haben wir beispielsweise im TAC Bitcoin in erster Linie mal nachgekauft und das hat sich hinterher dann als ein goldener Deal herausgestellt. Wir haben damals im Bereich von 16.000 irgendwas gekauft und konnten dann ja die Rallye mitnehmen. In der Spitze waren wir bei 120.000 und mehr oder sogar 125.000 und mehr. Also insofern da ein bisschen antizyklisch denken, vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, auch wenn das natürlich kurzfristig jetzt wie Durchhalteparolen klingt, wie Phrasen klingt, aber das ist nun mal so. Es war seinerzeit auch in der Dotcom-Bubble so, erst wurde alles gehypt, dann ist alles in Grund und Boden geprügelt worden und wer dann die Amazon gekauft hat bei Kursen unter 10 Dollar, der ist heute ein reicher Mann. Also insofern, ich habe auch kürzlich in einer Kolumne darüber geschrieben, am neuen Markt, ähnliches Spiel. Auch da zunächst wollte keiner dahin. Man musste Mobilcom war der Einzige, der einen Börsengang gewagt hatte unter Gerhard Schmidt damals. Man musste Bertrand, Ingenieurdienstleister, dazu überreden, auch an den neuen Markt zu gehen, dass man überhaupt zwei Aktien da hatte. Dann wurde Mobilcom eine Erfolgsgeschichte. Es gab Börsengang über Börsengang am neuen Markt. Die sind alle durch die Decke gegangen. Also nur in den neuen Markt zu gehen, war schon quasi eine Gelddruckgarantie und kurze Zeit später ist das Ganze dann geplatzt. Die deutsche Börse hat dann den Fehler gemacht, den neuen Markt aufzulösen. Nichtsdestotrotz, es gab da halt auch ein paar gute Aktien, wie zum Beispiel eine Atos Software, wie zum Beispiel eine Nemetschek und auch die haben dann anschließend Anleger reich gemacht. Man muss natürlich dann die richtigen Altcoins erwischen und wenn man sich da ein Paket zusammenstellt, wird man mit Sicherheit auch den einen oder anderen dabei haben, der am Ende nicht überlebt. Das ist nun mal so, aber das jetzt alles in Grund und Boden zu verteufeln, das glaube ich nicht. Und der große Vorteil bei den Kryptos, insbesondere den Altcoins, ist halt auch, hier ist halt nicht Deutschland allein für die Regulierung zuständig, sonst würde man es vielleicht einstellen wie den neuen Markt. Aber die Nasdaq hatte nach ihrer Gründung mit genau solchen Problemen zu kämpfen. Die Amerikaner haben es besser gemacht, haben das Ganze dann besser reguliert und die Nasdaq ist langfristig eine riesige Erfolgsgeschichte geworden und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das auch bei den Kryptos am Ende so ausgehen wird, auch wenn das derzeit schwer zu glauben ist und wie gesagt, wenn das ein bisschen nach Durchhalteparolen klingen mag. Ja, damit aber weg von den Kryptos und hin zu den Aktienmärkten. Zunächst der deutsche Markt, der hält sich zuletzt erstaunlich gut, muss man sagen. Dafür, dass die Politik in Deutschland ja nichts auf die Reihe kriegt, haben wir heute den DAX am Ende sogar, Zetra-Schlusskurs, im Plus gesehen mit 43,42 Punkten, 0,18%, 24.229,91, weil dann die US-Börsen nicht ganz mitgespielt haben, ging es nachbörslich einen Tick nach unten, aber 24.182, also ein Crash ist das jetzt auch nicht gegenüber dem Schlusskurs, das sind dann irgendwie, ja, quasi die Gewinne, die man auf Zetra-Basis hatte, wieder abgegeben und im Prinzip auf dem Niveau vom Freitag etwa. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Vonovia, Rheinmetall, Daimler Truck Holding, Vonovia Immobilien, ja, die leiden derzeit unter anziehenden Rentenmärkten, also Anleihenmärkten, anziehend in dem Sinne, die Kurse fallen und die Renditen steigen, auch aufgrund von Aussagen von EZB-Vertretern, zuletzt Frau Schnabel, die gemeint hat, ja, der nächste Zinsschritt wird wohl eine Erhöhung sein, auch wenn es jetzt kurzfristig noch nicht zu erwarten ist. Auch da bin ich mal gespannt, ob das am Ende so kommen wird, kann ich mir schwer vorstellen. Dann Rheinmetall, das Rüstungsnarrativ kriegt auch immer mehr Risse, gerade weil jetzt vielleicht in der Ukraine doch was in Sachen Friedensprozess vorangeht. Da wird ja derzeit in Berlin stark verhandelt. Und dann Daimler Truck Holding, ja, muss man sagen, die Nutzfahrzeugaktien, die sind eigentlich in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten lange Zeit recht gut gelaufen. Dann jetzt in den letzten Wochen dann doch etwas zurückgekommen. Jetzt berappelt sich teilweise wieder eine Traton beispielsweise, wenn man sich den Verlauf mal anschaut. Die hatte hier im März 25 ein Top knapp unter 40, ist dann immer mal wieder zurückgefallen in Richtung 26, also etwa ein Drittel hat man verloren und hat sich dann immer wieder berappelt. Auch zuletzt geht es hier wieder nach oben, ist wieder über 30 angekommen. Daimler Truck Holding, quasi die Nutzfahrzeugtochter vom Daimler-Konzern Traton, gehört ja zu VW, mit einem ähnlichen Kursverlauf. Da muss man sagen, die hatte einen Top schon ein bisschen früher, ein Jahr früher im März 24, da war die Aktie knapp unter 50, ist dann deutlicher zurückgelaufen in Richtung 30, zuletzt dann auch zweimal nach oben in Richtung so 45, ein bisschen über 45, hätte auch ein Doppeltop sein können, sieht aber nicht danach aus und hat sich dann anschließend immer so im Bereich 32, 33 berappelt, auch zuletzt wieder und tendenziell aufsteigende Tendenz. Heute gab es aber ein paar Gewinnmitnahmen und generell ist das natürlich sehr schwer einzuschätzen, wie diese Aktien weiterlaufen, weil es da auch gegenläufige Trends gibt. Auf der einen Seite natürlich wirtschaftlich sieht es vielleicht teilweise, besonders in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, gar nicht so gut aus. Aber wenn man sich dann anschaut, beispielsweise der Rohstoffsektor, der läuft natürlich und da braucht man halt viele dieser Trucks, wenn man so will, LKWs und so weiter. Und das hilft dann. Man hat ja zuletzt auch bei Caterpillar gesehen, dass die sogar vom KI-Hype profitieren, weil eben sehr viele Rechenzentren, Datacenter gebaut werden sollen. Und insofern, wie gesagt, ist das so ein bisschen schwierig, die Nutzfahrzeughersteller einzuschätzen. Bei den PKW-Töchtern sieht es ein bisschen anders aus. Die sind natürlich in Grund und Boden geprügelt worden. Es gab jetzt zuletzt sehr schlechte Nachrichten, beispielsweise, dass die Gewinne der deutschen Autobauer auf demselben Niveau liegen wie damals 2009. Und das war so nach der Finanzkrise. Also, da hatte man damals schon richtig einen reingehauen. Und dass auch andere jetzt stärker aufholen, insbesondere die Chinesen, die stark wachsen. Aber da kann man sagen, bei den Autobauern, da ist alles Negative fast schon eingepreist. Da kann es jetzt fast nur noch besser werden. Bei den Nutzfahrzeugherstellern, wie gesagt, ist das schwieriger einzuschätzen. Die Gewinnerseite dann Fresenius, Commerzbank, Zalando. Fresenius hat sich mit neuem Management ganz gut aufgestellt, hat ja auch die Tochter Fresenius Medical Care ein bisschen mehr in die Unabhängigkeit entlassen. Ich bleibe dabei, dass mir Fresenius Medical Care prinzipiell etwas besser gefällt als der Mutterkonzern, aber die Aktie des Mutterkonzerns zuletzt ganz gut gelaufen, zwischenzeitlich auch mal einen Top gemacht, knapp oberhalb von 50, dann zurückgelaufen in die alte Range, die so zwischen 46 und 48, 48,50 verläuft. Heutiger Schlusskurs 48,50. Wenn die Aktie es also nochmal schafft, über 50 und dann auch nachhaltig über 50 kriegen wir hier Kaufsignale und das wäre definitiv positiv. Dann Commerzbank läuft ähnlich wie auch die Deutsche Bank seit geraumer Zeit wie geschnitten Brot. Ja, hier freut man sich, dass diese lange Negativzinsphase im Prinzip vorbei ist. Damit können die Banken wieder bessere Geschäfte machen. Generell muss man natürlich sagen, in Europa ist die Situation jetzt auch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Deutschland beispielsweise geht es natürlich nicht so gut, aber da gibt es jetzt massive Konjunkturprogramme, wovon die Banken auch profitieren können. Auf der anderen Seite gibt es aber in Europa auch Länder wie beispielsweise Griechenland, wo wir damals auf die Sanierung im Prinzip gedrängt haben, die sehr gut dastehen, wo es jetzt heute auch Meldungen gab, dass die Griechen Kredite, die sie damals bekommen haben, vorzeitig zurückzahlen können und das auch tun. Und insofern, wie gesagt, die deutschen Banken, das sieht zuletzt nicht so schlecht aus. Man muss aber auch sagen, die sind schon recht heiß gelaufen. Also jetzt noch da hochgehebelt reinspringen würde ich nicht, aber wer die Aktien hat, kann sie immer noch laufen lassen. Und der Tagesgewinner Zalando, eine Aktie, die wild hin und her springt, ist noch nicht lange her, da war sie Richtung 30 unterwegs, da gab es zuletzt wieder einen auf den Deckel. Generell kein schlechtes Unternehmen, muss man sagen, auch nicht schlecht gemanagt, aber er hängt natürlich auch sehr stark an der Konjunktur und da muss man jetzt mal abwarten, ob diese ganzen Schuldenorgien, die da in Deutschland veranstaltet werden sollen, ob die am Ende tatsächlich was bringen, denn das Problem ist ja, man wollte eigentlich in die Infrastruktur investieren und mittlerweile gibt es ja genug Berichte darüber, dass das ja nicht so ganz gelingt, also mal abwarten, wie das dann am Ende wirtschaftlich sich auswirkt und ob dann irgendwie die Bevölkerung davon in breiteren Schichten profitiert und dadurch vielleicht mehr Konsumlaune aufkommt, als das zuletzt vielleicht der Fall war. Dann weiter zum MDAX, der heute mit einem Plus von gut 255 Punkten, genau 255,42 oder 0,85% auf 30.214,61 Punkte nach oben springen konnte. Auf der Verliererseite Lanxess, Redcare Pharmacy und Wacker Chemie. Lanxess, ja, nach wie vor Trauerspiel. Amerikanische Hedgefonds sind hier sehr positiv gestimmt. Das hat kurzfristig mal zu einem Kurssprung nach oben geführt, der wurde wieder abverkauft, die Aktie dann teilweise richtig nach unten geprügelt, berappelt sich zuletzt so ein bisschen, aber muss man nochmal abwarten, die Aktie muss definitiv nachhaltig über 18, um charttechnisch wieder einigermaßen besser dazustehen, am besten dann aber über 20 und das dann auch verteidigen. Redcare Pharmacy, Online-Apotheke, hieß früher Shop-Apotheke, Online-Apotheke vom Geschäftsmodell her und da ist jetzt DM, die Drogeriemarktkette, in den Markt eingestiegen, natürlich erstmal nur für rezeptfreie Medikamente, also insofern hat Redcare Pharmacy da immer noch einen Vorteil, nichtsdestotrotz sieht man die Konkurrenz hier natürlich und das hat zuletzt schon die Redcare Pharmacy Aktie unter Druck gebracht und heute mit dem Beginn des Verkaufs von rezeptfreien Medikamenten durch DM sieht es natürlich dann noch besser aus. Ja, und Wacker Chemie, in der Vergangenheit großer Profiteur teilweise der Solarförderung, war eigentlich lange Zeit der best aufgestellte deutsche Chemiekonzern, weil man auch recht wenig Abhängigkeit vom Ölpreis hatte, wie das bei vielen anderen Chemiekonzernen, BASF und so weiter, der Fall war, aber in den letzten Jahren einfach auch nur noch ein Trauerspiel. Die Tochter Siltronic läuft nach wie vor nicht so richtig. Da geht die Spekulation bisher, dass Wafer ja boomen müssten aufgrund des KI-Chip-Booms auch noch nicht so ganz aus. Und der Mutterkonzern, muss man sagen, die Aktie auch in Grund und Boden geprügelt, ist noch nicht lange her. Hier im Jahr 2023 stand die Aktie bei 160, mittlerweile unter 70. Allerdings zeichnet sich zuletzt so im Bereich 60 Euro eine Bodenbildung ab. Die Aktie hat die noch nicht komplett abgeschlossen, aber viel tiefer, glaube ich mal, geht es nicht mehr im Bereich 60. Wenn sie nochmal so 10% zurücksetzen würde, etwas mehr als 10% vielleicht, dann wäre sie vielleicht antizyklisch sogar tendenziell eher interessant. Die Gewinnerseite hochtief, ThyssenKrupp und TUI, liest sich so ein bisschen wie das Who is Who der deutschen Industrie. Hochtief, ursprünglich mal Baukonzern, jetzt eher Baudienstleister. Die Aktie kennt keinen Halt mehr, läuft wie geschnitten Brot. Man hatte hier einen spanischen Großaktionär, gibt deswegen auch nicht so viele Stücke. Man ist hier ganz klar an der Börse davon überzeugt, dass Hochtief neben Bilfinger einer der größten Profiteure dieser Schuldenpakete sein wird. Ob das am Ende sich so aufgeht, sei mal dahingestellt. Die Aktie zumindest zuletzt sehr, sehr gut gelaufen. Aus meiner Sicht würde ich hier nicht mehr aufspringen. Wer sie hat, sollte sie allerdings behalten. Wer sie nicht hat, jetzt noch aufspringen. Ja, das wäre sehr prozyklisch und da braucht man schon ein bisschen Glück. Dann ThyssenKrupp hat jetzt TKMS an die Börse gebracht. Der Börsengang zunächst erst gehypt, aber mittlerweile TKMS auch etwas auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nichtsdestotrotz, ThyssenKrupp generell wird natürlich stark umgebaut. Das scheint bisher den Anlegern zu gefallen. Deswegen geht's mit der Aktie nach oben. Ich bin aber hier nach wie vor skeptisch, denn solche Ausflüge hatten die Bullen schon öfter, sage ich mal, in der Aktie. Am Ende hat das aber nie tragfähig, hat das nie lange angehalten. Und wenn man sich den Langfristchart anschaut, dann ist das einfach ein Trauerspiel. Man muss sagen, das war schon früher so bei Thyssen und dann eben Krupp, die ja dann zu ThyssenKrupp irgendwann mal zusammengegangen sind. Und das hat sich dann auch als fusionierter Konzern eigentlich nicht groß geändert. Es war mal kurzfristig ein bisschen mehr Drive drin, aber schon seit Jahren dann auch eher eine Branche im Niedergang und dann auch dieser einstmalige Vorzeigekonzern auf dem absteigenden Ast. Und TUI wurde ja zum Reisekonzern, Touristikkonzern umgebaut. Schon vor vielen, vielen Jahren war ja früher auch so ein bisschen in der Stahlindustrie angesiedelt und hat dann auch später den neuen Namen eben bekommen mit TUI. Und auch hier muss man sagen, langfristig ging es hier immer nur abwärts. Zwischenzeitlich gab es hier mal gute Ansätze, insbesondere als damals der vorherige Vodafone-Chef Jussen übernommen hatte. Der hatte dann das Problem, er hatte eigentlich TUI ganz gut auf die Beine wiedergestellt. Das Unternehmen hat schöne Dividenden gezahlt. Das war auch die Zeit, wo dieser russische Oligarch dann eingestiegen ist. Und dann kam eben Corona und es war schnell vorbei mit der Herrlichkeit und der Staat musste sogar hier einspringen, damit der Konzern am Ende überleben konnte. Hat dann zugeführt, dass man, um da diese Staatshilfen zurückzuzahlen, Kapitalerhöhungen vornehmen musste. Und dadurch gibt es heute viel mehr TUI-Aktien als seinerzeit. Und alles in allem, wie gesagt, gab es hier öfter schon solche Episoden wie derzeit, wo es dann nach oben ging. Aber das Reisegeschäft, Touristikgeschäft ist auch sehr zyklisch. Und beispielsweise ein Terroranschlag, wir haben jetzt in Australien wieder sowas gesehen, kann da auch immer sehr schnell wieder das Ganze kippen. Australien wird das jetzt wahrscheinlich nicht sein. Das ist eher so kurzfristig, aber wenn zum Beispiel wieder irgendwelche Flugzeuge entführt werden und irgendwelche Türme fliegen, dann kann das schon kritisch werden. Das hat man ja seinerzeit 9/11 leider gesehen. Dann weiter zum SDAX. Heute mit einem Mini-Plus von 4,37 0,03%, 16.867,71. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Elmos Semiconductor, Deutsche Pfandbriefbank und PNE. Ja, Elmos Semiconductor hatte ich letzte Woche aufgrund des Eigenkapitalforums noch positiv besprochen. Die Aktie ist auch über 100 Euro gestiegen, jetzt so ein bisschen zurückgekommen um etwa 10%. Ich bleibe hier dennoch positiv gestimmt. Alles, was ich auf dem Eigenkapitalforum gehört habe, hatte Hand und Fuß. Das Unternehmen hat selbst eingeräumt, dass die Strukturen in der Vergangenheit nicht die effizientesten waren. Man arbeitet jetzt hart daran, das zu ändern, hat auch schon gute Fortschritte gemacht und von daher glaube ich, dass es hier bald wieder aufwärts geht. Deutsche Pfandbriefbank, auch so schwieriger Fall, muss man sagen. War ja seinerzeit in der Finanzkrise, standen die ja im Sturm. Da wäre das Unternehmen auch beinahe hops gegangen. In der Zwischenzeit hat man sich dann teilweise wieder deutlich berappeln können. Aber jetzt seit einiger Zeit geht es auch hier wieder abwärts. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte um irgendwelche Schieflagen der Bank. Die haben sich dann im Endeffekt zwar selten bestätigt oder zumindest nicht in dem Umfang, weil da gab es dann auch immer Diskussionen, ob die pleite gehen oder nicht. Und das war zuletzt bisher eben nicht der Fall. Aber die Aktie doch tendenziell eher so à la ThyssenKrupp langfristig auf dem absteigenden Ast. Und ob man da jetzt auf eine Gegenbewegung wettet, da wäre ich sehr vorsichtig. Und PNE habe ich zuletzt öfter besprochen, die ehemalige Plambeck Neue Energien, so hießen sie am neuen Markt. Und Windkraftunternehmen, das aber nie die PS so wirklich auf die Straßen bekommen hat, gab auch hier immer mal wieder Übernahmegerüchte oder teilweise sogar mehr als Übernahmegerüchte, weil sich da, glaube ich, Morgan Stanley was fetter eingekauft hat und dann das irgendwie auch mit so einen Zusammenschluss organisieren wollte. Hat das am Ende aber nicht geklappt und dementsprechend ja auch eine Aktie, die ich immer sehr kritisch sehe. Die Gewinnerseite MBB, Alschem und Klöckner & Co. MBB hatte ich auch dem Eigenkapitalforum gesprochen, hatte auch meine Abonnenten darüber informiert. Sieht eigentlich ganz gut aus. Auch die Beteiligung, insbesondere Aumann, gefällt mir hier sehr gut, weil die Aktie jetzt auch sehr stark ausgebombt ist, aber das Unternehmen eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. Ansonsten natürlich Friedrich Vorwerk war der Star des Jahres in Deutschland an der Börse oder einer der Stars des Jahres und davon dürfte natürlich auch MBB profitieren. Ansonsten hat man gesagt, der fundamental faire Wert, also der Net Asset Value, wenn man so will, der Netto-Inventarwert, den sieht man eigentlich bei 230. Die Aktie ist heute auf 205 gestiegen. Selbst damit hätte sie noch Platz. Wobei man sagen muss, bei so Beteiligungsgesellschaften gibt es meistens einen gewissen Abschlag auf den NAV. Also insofern 205, ob da noch was nach oben geht, sei mal dahingestellt. Aber die Aktie ist definitiv auch nicht crashgefährdet. Es sei denn, die Beteiligungen würden jetzt an der Börse in den Sturzflug übergehen. Dann Alschem. Aus dem Chemiesektor stellt Dinge her, die man zur Sprengstoffproduktion braucht. Das war hier in der Vergangenheit ein schöner Trigger. Es wurde so ein bisschen als Rüstungsaktie dadurch auch gespielt. Die Aktie sehr gut gelaufen, zuletzt deutlicher korrigiert, versucht sich jetzt zu fangen. Das Problem ist, die Story scheint hier aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen ausgelutscht. Es ging auch hier, wie oftmals an der Börse, bei den Trends ein bisschen zu weit nach oben. Deswegen war ich zuletzt bei Kursen von 160, 165 eher kritisch. Die Aktie ist dann auch tief gefallen, hat sich dann aber wieder deutlich berappelt. Zuletzt gab es dann aber wieder einen auf die Mütze. Ich glaube, die Tops sind hier drin. Kurzfristig ist sie aber sehr volatil, kann man vielleicht als Trader nutzen. Aber ansonsten, ins Depot packen würde ich es mir jetzt nicht unbedingt und schon gar nicht an starken Tagen. Und Klöckner & Co. wurde ja zuletzt bestätigt, dass man sich in Übernahmegesprächen befindet und da setzt man jetzt wohl drauf, dass die dann auch zu einem positiven Ende kommen. Muss man mal abwarten, ob das am Ende dann tatsächlich auch der Fall ist. Wenn nämlich nicht, dann dürfte die Aktie auch wieder in sich zusammenfallen. Dann noch der TecDAX an der Marke 3.9 bis 4.000 leider gescheitert, dann zurückgesetzt, versucht sich jetzt wieder zu berappeln, braucht natürlich dabei auch Unterstützung aus den USA, insbesondere vom Nasdaq, die zuletzt jetzt nicht so gegeben war. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Nagaro, Elmos und PNE. PNE und Elmos schon besprochen, Nagaro, naja, habe ich mich in der Vergangenheit schon zugeäußert. Das große Problem, was ich bei dem Unternehmen habe, ist das Management. Man hatte damals eine Short-Attacke. Daraufhin gab es Anfragen an Nagaro, wie das denn aussieht, warum die Shortseller sich auf die Aktie stürzen würden, ob man da irgendwie Probleme hätte, die eigenen Prognosen einzuhalten. Das Unternehmen hat das verneint und dann ein, zwei Tage später auf dem Kapitalmarkttag die eigenen Prognosen gesenkt. Also da kann sich jeder selbst einen Reim drauf machen. Man kann natürlich sagen, okay, war vielleicht ein einmaliger Ausrutscher, aber aus meiner Sicht ist da so viel Vertrauen verspielt worden, dass ich erst in Nagaro wieder investieren würde, wenn der CEO seinen Hut genommen hat, zumal das auch so ein Typ ist, der sich da teilweise ja blumige Namen schon gegeben hat. Aus meiner Sicht ist das immer sehr, sehr kritisch zu bewerten. Wenn man natürlich so einen John Ledger hat, wie bei der Telekom in den USA, also T-Mobile US, da kann man das vielleicht mal machen, aber der hat auch Erfolg und dann kann man sich auch einiges leisten. Bei Nagaro muss man sagen, die Aktienkursentwicklung, seit die an der Börse sind, ist jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Die Gewinnerseite Cancon, Kontron und Nordex. Nordex aus dem Windkraftbereich, ähnlich wie PNE Wind, aber PNE ist eher so, ja, bauen so Windparks und betreiben die dann, beziehungsweise verkaufen die, dass andere sie betreiben. Nordex hingegen ist Windkraftanlagenhersteller, vergleichbar eher mit Vestas Wind. Und bei denen läuft es natürlich derzeit durchaus rund. Denn da wird natürlich nach wie vor sehr, sehr viel investiert. Nichtsdestotrotz, warum soll ich eine Nordex kaufen, wenn ich eine Vestas Wind und das auch noch vergleichsweise günstig immer noch haben kann, die ja in dem Bereich der Weltmarktführer sind. Also das entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Nichtsdestotrotz, Nordex ist jetzt keine Aktie, die ich crashen sehen würde, aber auf dem aktuellen Niveau würde ich da definitiv auch nicht mehr drauf springen. Kontron hingegen das Gegenteil. Eigentlich ein sehr gutes, stabiles Unternehmen aus dem Bereich Internet of Things mittlerweile auch. Liefert eigentlich immer ab, aber die Aktie ist zuletzt nicht so richtig in Fahrt gekommen. Das ist auf der einen Seite immer ein Warnzeichen, aber das kann natürlich auch Chancen bieten, wenn Anleger einem Unternehmen vielleicht nicht so viel zutrauen und es am Ende dann aber abliefern kann. Also muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er da investieren möchte. Man muss auch sagen, die heutige Kontron ist natürlich nicht mehr die Kontron des neuen Marktes. Die hat man später mal übernommen, die auch von Hannes Niederhäuser geführt wurde und hat dann den alten Kontron-Namen angenommen. Aber eigentlich ist das ja S&T, die man dann aber komplett umgebaut hat. Und generell, wie gesagt, unter der Führung von Hannes Niederhäuser sieht das da eigentlich nicht so schlecht aus. Und dann Cancom, einer der vielen deutschen IT-Dienstleister, wie auch Bechtle und andere, die es in den letzten Jahren schwer hatten, bei denen man jetzt aber auch einen Silberstreif am Horizont sieht, wenn diese Schuldenpakete der Bundesregierung tatsächlich für etwas stärkeres Wirtschaftswachstum sorgen sollten, worauf viele ja setzen, und dementsprechend auch eine Bechtle zuletzt angesprungen. Und da ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Cancom nachzieht. Man muss aber auch sagen, Bechtle ist zuletzt ganz gut gelaufen, vielleicht sogar schon ein bisschen zu gut. Bei Cancom, die haben sich zwar auch schon deutlich erholt, aber der eigentliche Härtetest hier, der Lackmustest, der kommt eigentlich erst an der Marke von 30 Euro. Da müsste Cancom drüber, damit es hier besser aussieht. Damit in die USA und zunächst zum Dow Jones. Der muss sich, wie gesagt, ja über der Marke von 46.000 eigentlich nur halten. Er hat zuletzt nochmal dahin zurückgesetzt, aber mittlerweile sich auch schon deutlich nach oben entfernt. War ja zuletzt quasi auf neuen Allzeithose unterwegs und setzt von denen aus nur leicht zurück. Heute beispielsweise lag er teilweise deutlich ein Minus. Am Ende war es dann aber nur ein Minus von 41,49 Punkten, also lächerlich bei diesem Indexstand, oder 0,09%. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Amazon, 3M und Salesforce, also nach wie vor Tech in den USA nicht so gesucht. Amazon sogar eine der Mac7-Aktien oder die einzige Mac7-Aktien, die bisher in diesem Jahr im Minus liegt. Aus meiner Sicht bietet das mehr Chancen, als es Risiken sind, zumal Amazon auch eine gute KI-Strategie eigentlich hat. Der Markt honoriert das derzeit noch nicht so, aber ich denke, am Ende wird man schon bemerken, dass das hier vielleicht sogar mit die beste Strategie ist, und dementsprechend halte ich die Aktie für interessant, aber würde hier auch immer abwarten auf eine Bodenbildung. Salesforce war zuletzt das KI-Verlierer-Narrativ, das konnte man jetzt mit den letzten Quartalszahlen so ein bisschen schon drehen, weil man hier eben über Agentforce sehr, sehr stark profitiert hat und jetzt auch bekannt geben konnte, dass man da neue Abrechnungsmodelle mit Kunden gefunden hat, dass die solchen Einsatz von solcher KI auch dann gesondert vergüten, also gesondert bezahlen müssen. Und das war ja immer so das Damoklesschwert, dass man gesagt hat, diese Aktien wie eben Adobe, wie eben Salesforce, wie auch Workday und andere Software as a Service, die leiden unter KI mehr, weil dann braucht man weniger Abos, weil irgendwelche KI-Agenten dann Arbeit übernehmen. Und zumindest Salesforce hat jetzt gute Schritte unternommen, die jetzt hier so ein bisschen dieses Narrativ oder diesem Narrativ den Wind aus den Segeln nehmen können. Dazwischen geschoben als zweitgrößter Verlierer die Aktie von 3M. Da muss man sagen, die hatten ja in der Vergangenheit Probleme mit diesem Hörschutz, den sie da ausgeliefert haben ans US-Militär, der dann nicht so richtig funktioniert hat. Deswegen gab es hier auch Milliardenklagen, so ein bisschen wie bei Bayern, nicht ganz so schlimm. Und das hat die Aktie zwischenzeitlich stark noch unter Druck gesetzt. Mittlerweile hat man das so ein bisschen lösen können, die Probleme. Und die Aktie konnte sich schon deutlich erholen, aber ist halt immer noch eine Turnaround-Aktie. Deswegen bleibt sie kurzfristig oftmals volatil. Man muss aber ganz klar sagen, die Tiefskurse lagen deutlich unter 100. Ich glaube so im Bereich 80, 90 Dollar. Mittlerweile sind wir bei 165. Ja, nach diesem Run, dass es da mal ein paar Gewinnmitnahmen gibt, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und die Aktie steht übergeordnet immer noch sehr gut, sehr stabil da. Die Gewinnerseite Travelers, Honeywell und Amgen. Travelers so ein bisschen aus dem Versicherungsbereich. Auch die Reisechecks hatte ich früher immer von denen. Da muss man sagen, zuletzt gab es ja auch Übernahmegerüchte um AIG, American International Group, die ja damals auch im Zentrum der Finanzkrise standen. Da soll es eine Übernahme wohl durch die Schweizer Schapp geben. Und Schapp, ja, die schweizer-amerikanische Schapp. Schapp ja auch eine Aktie aus dem Portfolio von Warren Buffett. Darf man auch gespannt sein. Nichtsdestotrotz, der ganze Sektor sieht ganz gut aus. Ich habe beispielsweise die chinesische Ping An Insurance, weil ich auch meinen Dividendenwert im Depot haben wollte. Die zahlen eine sehr schöne Dividende, habe ich jetzt auch schon bekommen. Und die Aktie hat auch schon ein schönes Plus gemacht. Also insofern der Versicherungssektor nicht uninteressant, wobei man auch mal ein bisschen außerhalb von Deutschland schauen sollte. Wie gesagt, Ping An aus China, aber auch American International Group beispielsweise in den USA oder Travelers, die sogar im Dow Jones sind. Dann Honeywell International, Mischkonzern. Da geht es, glaube ich, auch um die Aufspaltung so ein bisschen. Und die Aktie zuletzt deutlicher auch zurückgesetzt. Scheint jetzt aber so langsam sich wieder zu fangen. War in der Vergangenheit schon so, dass sie eigentlich nie lange und nachhaltig unter 200 Dollar war. Also jetzt in den letzten Jahren zumindest. Und zuletzt ist sie wieder dahin gefallen. Da haben sofort wieder einige gekauft. Aktuell ist sie noch unter 200. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie kurzfristig wieder komplett nach oben durchsprintet. Aber generell unter 200 sehe ich die Aktie tendenziell eher antizyklisch positiv. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Amgen, zuletzt deutlich nach oben gesprintet, weil es hier Hoffnungen auf Zulassung neuer Medikamente gab. Beispielsweise, glaube ich, auch aus dem Alzheimer-Bereich, wenn ich nicht ganz daneben jetzt liege, hat sich dann aber kurzfristig erstmal noch nicht so bewahrheitet. Die Aktie ist kurzfristig deutlicher zurückgesetzt von etwa 345 im Hoch auf etwa 310 im Tief. Also es war jetzt auch kein gravierender Rücksetzer, aber doch so knapp 10%. Mittlerweile berappelt sie sich wieder, aber es bleibt dabei, die Aktie muss nachhaltig über 340, 350 Dollar, um Kaufsignale zu generieren. Das wären dann aber allerdings auch, muss man sagen, fette Kaufsignale, weil es neue Allzeithochs wären und die Aktie hätte dann auch Platz Richtung 400, 425 Dollar. Das müsste man dann, wenn es soweit ist, näher austarieren. Ja, dann zum S&P 500. Heute mit einem Minus am Handelsende von, was haben wir hier, 10,9 Punkten oder 0,16% bei Pi mal Daumen 6.819. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Coinbase, die natürlich von dem Problem im Kryptosektor belastet sind. Dann CoStar Group, zuletzt generell unter Druck. Das Unternehmen, jetzt muss ich hier aufpassen, es gibt da zwei Aktien, die ähnlich heißen, nicht gerne verwechselt, deswegen will ich da gar nicht zu viel zu sagen. Aber Fakt ist, die Aktie zuletzt deutlicher korrigiert von 100 in Richtung so 65 und jetzt scheint sie auch die 65-Dollar-Marke nicht mehr halten zu können. Das wären dann frische Verkaufssignale. Also da muss man definitiv auch schon aus charttechnischer Sicht vorsichtig sein. Nicht, dass es dann noch eine Etage tiefer geht. Das Minus von 6,6% heute ist auch kräftig gewesen. Und der Tagesverlierer, eigentlich eine Top-Aktie, so wie zuletzt am Freitag auch eine Broadcom unter Druck stand, die auch eigentlich zu den Top-Aktien gehören, nämlich ServiceNow. Und Grund hier ist, dass sie eine Übernahme anstreben von, ich glaube, Amis, wenn ich das Unternehmen jetzt richtig im Kopf habe, auf jeden Fall ein Cyber-Security-Unternehmen, das von ehemaligen israelischen Militärangehörigen gegründet wurde. Die haben zuletzt eigentlich geglänzt, wollten eigentlich nächstes Jahr an die Börse gehen. Jetzt soll ServiceNow sie übernehmen für 7 Milliarden Dollar und das ist so ein bisschen der Pferdefuß, denn die Übernahme erscheint vielen zu teuer. Sie ist definitiv auch teuer, wenn man sich anschaut, Umsatz und Gewinn, allerdings Cyber-Security auch sehr, sehr heiß und das eines der heißesten Unternehmen auch dort. Und grundsätzlich muss man auch sagen, diese Übernahme würde den freien Cashflow der Jahre 2024 und 2025 von ServiceNow auffressen. Also insofern ist das durchaus so ein bisschen, nicht so toll. Aber auf der anderen Seite, man kann es sich eben auch leisten. Das ist eben der freie Cashflow von 2024 und 2025 und 2026 erwirtschaftet man ja schon wieder einen neuen freien Cashflow. Also insofern muss man da die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Es ist eher hier so, generell derzeit im Technologiesektor spielt nicht mehr die ganz große Musik und jetzt so eine große Übernahme, die ist dann natürlich nicht so gerne gesehen in einem solchen Marktumfeld und deswegen Jetzt heute das Minus bei ServiceNow, was ich jetzt allerdings grundsätzlich unkritisch sehe, ähnlich wie bei Broadcom. Das sind einfach Top-Aktien, die jahrelang auch gelaufen sind wie geschnitten Brot, die dadurch kurzfristig vielleicht auch mal ein bisschen zu teuer waren, die auch schon im April teilweise kräftiger korrigiert sind, gerade was ServiceNow angeht, die sich danach jetzt nicht so vollständig berappeln konnten. Und ich glaube aber, dass das mehr Chancen als Risiken bietet. Wenn man solche Aktien in solchen Phasen einsammelt und 2, 3 Jahre wartet, hat man in der Regel ja einen absoluten Gewinner im Depot, und ein KI-Verlierer-Narrativ sehe ich hier definitiv bei ServiceNow so auch nicht. Die Gewinnerseite dann: Comcast, Norwegian Cruise Line und Gartner. Comcast aus dem Mediensektor, da ist derzeit ja sehr viel Bewegung drin. Netflix mit der Übernahme von Warner Plus Discovery, so heißen sie. Ich wollte schon Time Warner sagen. Es war ja damals schon bei AOL so. Da hießen sie noch Time Warner. Jetzt Warner Plus Discovery. Dann ist da Paramount dazwischen gefunkt. Also da ist sehr viel Bewegung drin, und Comcast, ja, die stehen da auch mit im Blickfeld, wenn man so will, und konnten sich zuletzt etwas berappeln. Die Aktie war zuvor deutlich gefallen. Wenn man sich den Kursverlauf anschaut, ist noch nicht so lange her. Ende oder im Oktober und November 2024, vor etwa gut einem Jahr, stand die Aktie bei 45, hat sich dann fast halbiert in Richtung, ja, so 26. Und jetzt berappelt sie sich ein bisschen, und ja, wie gesagt, noch ist da nicht viel passiert, aber die Kursentwicklung passt auch nicht so ganz zur Geschäftsentwicklung. Deswegen war klar, dass es sich früher oder später dann berappeln werden würde, sagen wir es so. Dann Norwegian Cruise Line, das ist ein Unternehmen aus dem Kreuzfahrtbereich, so ähnlich wie Carnival und andere, wurde natürlich auch von Corona hart getroffen, ähnlich wie Carnival. Bei Carnival ist ja Saudi-Arabien dann stark eingestiegen mit seinem Staatsfonds. Norwegian Cruise Line, wie gesagt, stark unter Druck, weil in der Corona-Zeit konnte man kaum oder gar keine Kreuzfahrten anbieten, aber man hatte gewisse Kosten. Klar, man konnte gewisses Personal auch entlassen und so weiter, aber die Schiffe, die waren eben da und die konnte man nicht einfach in die Ecke stellen und vor sich hin verrotten lassen. Und so einen Kapitän von so einem Schiff entlässt man auch nicht mal eben so nebenbei, weil wenn es dann wieder losgeht, dann fehlen einem vielleicht solches Fachpersonal. Also insofern, das war so ein bisschen ein Problem, die Aktie deswegen tief abgestürzt, aber mittlerweile berappeln sie sich alle wieder. Carnival zuletzt ja teilweise auch gut gelaufen, dann auch deutlicher zurückgesetzt. Norwegian Cruise Line, das muss man eigentlich sagen, sieht, ja, ich will jetzt nicht sagen ähnlich aus, aber ja, es ist halt tatsächlich so ein bisschen. Und ich glaube, dass diese Unternehmen sich über kurz oder lang wieder berappeln können. Problem ist halt, die haben zum Teil große Schulden durch die Corona-Zeit, insbesondere Carnival, wo ja der saudische Staatsfonds nicht nur in Aktien, auch teilweise über eine Kapitalerhöhung investiert hat, sondern beispielsweise auch in Anleihen, die natürlich eine gewisse Verzinsung dann haben. Und dementsprechend, ja, braucht das seine Zeit, bis die wieder auf den alten, gesunden Beinen stehen. Aber generell, das Geschäftsmodell Kreuzfahrt ist natürlich toll. Ist ein Oligopol, was von 3, 4 großen Anbietern dominiert wird im Prinzip. Es gibt zwar viele Marken, aber die gehören meistens einen der großen 3, 4. Und man hat da natürlich dann einmal ein Oligopol. Und wenn man dann auf hoher See ist, quasi auch ein Monopol. Denn wenn man da erstmal ist, dann muss man als Kunde natürlich alles von denen kaufen, egal ob jetzt die Cola am Pool oder das Sandwich oder was auch immer, weil es ja auf dem Schiff sonst keine Konkurrenz eben gibt. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Gartner, Forschungsunternehmen aus den USA, die Aktie zuletzt deutlicher gefallen, ja, galt vielleicht auch so ein bisschen als KI-Verlierer. Mittlerweile die Aktie dadurch aber günstig geworden, so im Bereich 225, 230 zuletzt nach oben gedreht, jetzt heute mit einem schönen Kurssprung. Muss man mal schauen, wie nachhaltig das ist, aber es sind zumindest jetzt erste positive Ansätze vorhanden. Und dann noch der Nasdaq 100. Heute am Ende dann doch mit einem größeren Minus von 129,47 Punkten oder 0,51%, nachdem der Index stark im Plus gestartet war. Und dann die erste Stunde ging es nur nach unten. Dann zwischenzeitlich konnte er sich berappeln, aber zum Handelsende gab es dann nochmal ein bisschen was auf den Deckel. Man muss aber auch hier die Kirsche so ein bisschen im Dorf lassen. Es sind zwar 130 Punkte, aber es sind eben auch nur 0,5%. Also wenn es jetzt zuvor nicht am Freitag deutlich nach unten gegangen wäre oder zuletzt etwas geruckelt hätte, dann wäre das ein normaler, vielleicht etwas schwächerer Handelstag gewesen, aber in dem aktuellen Marktumfeld schaut man halt drauf und hätte heute gerne eine Erholung gesehen, gerade nach den größeren Verlusten am Freitag. Am Ende aber 25.067,26 Punkte und teilweise auch schöne Kursentwicklungen heute. Kommen wir zunächst zu den Verlierern: Broadcom, CoStar und Strategy. CoStar hatten wir eben schon. Strategy leidet natürlich ebenso wie Coinbase unter den Problemen des Kryptomarktes und hier insbesondere natürlich Bitcoin, weil man natürlich hier das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen ist. Und Broadcom, da geht die Korrektur weiter. Da muss man sagen, die Zahlen, die sie geliefert haben, waren eigentlich top. Man hat hier so ein bisschen Probleme, weil man gesagt hat, die Margen könnten so ein bisschen mehr unter Druck stehen, weil man nicht mehr alles selber machen kann. Teilweise auch von anderen Unternehmen so ein bisschen Produkte mit reinnehmen muss. Und da sind dann die Margen bei so einem Weiterverkauf oder Wiederverkauf halt nicht so hoch wie bei eigenen Produkten. Das hat hier so ein bisschen die Aktie gekostet. Generell aber sehe ich jetzt keinen Grund, warum die Aktie dann in 2 Tagen 15, 16, 17% fallen müsste, wie das der Fall war. Problem war jetzt, sie war zuvor gelaufen wie geschnitten Brot, damit Price for Perfection. Und man hat im Bereich 325 noch ein Gap, was man jetzt so langsam auch geschlossen hat mit dem heutigen Schlusskurs 339,81, also noch ein schwacher Tag morgen. Dann ist das Ding zu. Und dann sollte es auch wieder nach oben gehen. Ich habe heute tatsächlich privat für mich schon mal geschaut, ob ich da nicht für mit einem Hebelprodukt long gehen möchte. Aber heute war es mir noch zu früh. Ich warte das noch ein bisschen ab, aber es wäre durchaus eine Option. Ob man das dann auch macht, muss jeder für sich entscheiden. Die Gewinnerliste: Comcast, Tesla, Marriott. Comcast schon besprochen. Marriott gab es heute eine Aufstufung von Goldman Sachs. Die haben sich den Hotelsektor angeschaut und haben insbesondere Marriott, Hilton und ich glaube Las Vegas Sands aufgestuft und dafür andere auch abgestuft. Und davon konnte Marriott profitieren, insbesondere weil Goldman Sachs hier die Aufstufung deshalb vorgenommen hat, weil man hier sehr, sehr viel Geld generiert, also hohe freie Cashflows hat und damit soll man massive Aktienrückkäufe durchführen und das würde natürlich diese Aktie tatsächlich dann auch in den nächsten Wochen und Monaten stützen können. Und dazwischen geschoben, auf Platz 2 der Gewinnerliste hat sich Tesla und da gab es am Wochenende Videos aus den USA, dass ein Tesla komplett selbstständig fährt, ohne noch einen Fahrer, der eingreifen kann auf dem Beifahrersitz. Und das hat dann Elon Musk auch bei X bestätigt, dass das Video real ist, dass man tatsächlich jetzt solche Testfahrten macht. Und das hat natürlich hier die Robotaxi-Fantasie wieder angeregt und Tesla deswegen gegen den Markt im Prinzip mit einem Plus von 3,5%. Und die Aktie hat ein Allzeithoch knapp unter $500 und hat heute bei 475,08 geschlossen, also nah dran. Das ist also sehr, sehr stark, was Tesla da hinzaubert, was Elon Musk da immer wieder hinkriegt. Und das sollte man definitiv im Auge behalten. Ebenfalls im Auge behalten, neben den Kryptos, wie gesagt, sollte man natürlich auch die Edelmetalle, der Goldpreis, zuletzt ja über die Marke von 4.300 gegangen. Der war ja schon mal höher, ist dann zwischenzeitlich scharf korrigiert, aber jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Der Silberpreis zuletzt auch durch die Decke gegangen. Man muss sagen, diese Rohstoff- oder auch Edelmetalle, die können kurzfristig sicherlich auch nochmal eine auf die Mütze kriegen, gerade Silber, weil es zuletzt ja so gut gelaufen ist. Aber generell sieht das hier charttechnisch sehr, sehr gut aus. Und da könnte es durchaus dann noch ein weiteres Leg-up, wie die Amerikaner immer so schön sagen, geben. Also wenn es hier nochmal kräftig nach unten rauschen sollte, dann wäre das sicherlich auch aus meiner Sicht eine interessante Sache und könnte eine gute Kaufchance darstellen. Ansonsten, wie gesagt, die Kryptos ein bisschen erbärmlich, was die derzeit abziehen. Aber noch ist da auch nichts verloren, muss man sagen. Charttechnisch sind jetzt eher die Bären wieder am Ruder, nachdem die Bullen sich zuletzt nicht durchsetzen konnten auf der Oberseite. Aber wenn die Bären es jetzt auch nicht schaffen, sich durchzusetzen, dann wäre der Markt so in einer Art Bodenbildung und die kann man natürlich am Ende auch positiv abschließen. Also da muss man mal abwarten. Wie gesagt, die FOMC-Sitzung ist durch. Jetzt noch die Bank of Japan und je nachdem, was da kommt und wenn das vielleicht auch ein bisschen besser ausfällt als erwartet, kann das helfen. Ansonsten bin ich dann für heute durch, weiß jetzt nicht genau, doch habe es geschafft, ein bisschen kürzer zu werden, habe am Ende doch lange geredet. Nichtsdestotrotz möchte ich mich dann jetzt auch schnell verabschieden, denn werde jetzt langsam auch wieder ein bisschen müde, vielleicht immer noch die Nachwirkungen der Narkose. Hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und in diesem Sinne verabschiede ich mich dann nur noch und sage wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.